Mitternacht unterwegs, um Menschen zu unterstützen, die sich in der Corona-Krise nicht isolieren können. Obdachlose Menschen haben es doppelt schwer. Sie haben keine Wohnung, in die sie sich zurückziehen können, und der öffentliche Raum ist in den letzten Wochen stark eingeschränkt worden. Wie hat sich der Arbeitsalltag von Streetworkern verändert? Darüber sprechen wir mit Sozialarbeiterin Susanne Peter. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich für wohnungslose Menschen ein. Sie war jahrzehntelang leitende Sozialarbeiterin in der Gruft und leitet nun das Winter Streetwork Team und das Streetwork Team am Hauptbahnhof.
Das ist eine ganz schwierige Situation für diese Personen, weil sie nirgendwo unterkommen, auch die Einrichtungen nicht aufsuchen aus den verschiedensten Gründen und sich im öffentlichen Raum aufhalten müssen und aber eigentlich gar nicht dürfen. Und unseren Klienten und Klientinnen stehen natürlich auch nicht diese Informationen zur Verfügung, die wir über Fernsehen, Internet, Zeitungen bekommen. Also gerade am Anfang war es ganz schwierig, den Klienten zu erklären, was da jetzt abläuft.
Und wie hat sich das verändert in der Zwischenzeit?
Also wir Sozialarbeiter versuchen natürlich Beziehungen aufzubauen, was eine Art von Wertschätzung ist. Das heißt, wir geben die Hand zur Begrüßung. Das ist uns sehr wichtig und das war jetzt oder ist jetzt zu Corona-Zeiten einfach nicht möglich. Und das mussten wir natürlich unseren Klienten und Klientinnen erklären, warum das jetzt so ist. Und es ist auch natürlich ein befremdendes Bild, wenn man jetzt plötzlich da noch mit Masken daherkommt.
Wie hat sich denn Ihre Arbeit im Streetwork jetzt verändert?
Ich leite das Winter-Streetwork-Team und das Streetwork-Team am Hauptbahnhof. Wir sind weiterhin unterwegs. Wir haben natürlich massive Sicherheitsvorkehrungen, indem wir die Masken mit haben, Desinfektionsmittel mit haben, eben den Sicherheitsabstand zu den Klienten, Klientinnen einhalten. Wenn jetzt jemand ins Notquartier, also wenn wir jemanden vermitteln, versuchen wir zu schauen, geht das mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Kann der Klient von sich aus in ein Notquartier gehen oder müssen wir ihn mit dem Auto begleiten? Und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass auch die Klienten Masken aufsetzen, Hände desinfizieren.
Was kann denn ein obdachloser Mensch tun, wenn er selbst glaubt, er könnte erkrankt sein an dem Coronavirus?
Wenn es ihm gesundheitlich sehr schlecht geht, kann er ganz normal ins Krankenhaus. Und es gibt die Quarantänestelle im Pavillon 9, wo Klienten und Klientinnen hinkommen, die Verdachtsfälle sind. Also es gibt schon die Möglichkeit, auch für unsere Klienten und Klientinnen, dass sie versorgt werden, wenn sie glauben, dass sie krank sind. Es gibt das 9er Haus, es gibt verschiedenste Telefonnummern, die man anrufen kann, um dann eine Beratung, Betreuung zu bekommen.
Sind die Klienten und Klientinnen eigentlich immer noch an denselben Orten, wo sie vorher waren?
Teils, teils. Also wir haben jetzt schon einige Klienten, also die den ganzen Winter auf einem bestimmten Platz waren. Da sind uns jetzt gerade zwei abhanden gekommen, wo wir leider nicht wissen, wo sie sind, ob sie doch eine Einrichtung aufgesucht haben. Oder also ein Klient hat gesagt, dass er immer wieder jetzt Polizeikontrollen hat. Und es kann sein, dass der einfach den Platz jetzt gewechselt hat.
Und wie können Sie den Menschen da helfen dann?
Wir versuchen, die Klienten aufzuklären, eben auch zu sagen, dass sie Abstand halten müssen, dass sie sich halt nicht in allzu großen Gruppen aufhalten, was die Leute natürlich gewohnt sind, ja, also und halt dann auch oft nicht verstehen, warum das jetzt so ist. Wir versuchen mit Dolmetschern dann ihnen das zu erklären. Wir haben auch so Flyers, wo mit Symbolen aufgezeichnet ist, was jetzt für Vorkehrungen zu machen sind, wo es natürlich ein großes Problem jetzt ist im öffentlichen Raum. Die Hygienevorschriften geht ganz schlecht einzuhalten, weil es noch keine Brunnen gibt. Wo sollen sich Klienten, Klientinnen waschen?
Duschen können wohnungslose Menschen weiterhin, etwa in Tageszentren wie dem Josi im 8. Wiener Gemeindebezirk oder am Hauptbahnhof. Auch in der Notschlafstelle Gruft gibt es Duschmöglichkeiten. Dort können sie auch Bekleidung bekommen. Das Kältetelefon, das eigentlich Ende April auslief, soll heuer ausnahmsweise verlängert werden, um den Kontakt mit den obdachlosen Menschen halten zu können. Anrufer melden sich unter 01 480 4553, wenn sie obdachlose Menschen sehen. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen suchen die Personen auf.
Das ist so unser Bestreben, dass wir wirklich die Leute erreichen und dass wir ihnen noch erklären, dass es gut ist oder besser wäre, wenn sie Einrichtungen aufsuchen. Manche sagen, sie machen das nicht, wollen das nicht, weil sie sagen, sie sind lieber irgendwo allein in einem abgeschiedenen Platz auf der Donauinsel oder irgendwo in einem Versteck, als dass sie mit 40, 50 Personen in einem Notquartier zusammen sind.
Die Streetworker und Streetworkerinnen sind nun in fixen Zweierteams eingeteilt, um das teaminterne Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Jedes Team kommt 2 bis 3 Mal in der Woche zum Einsatz. Vieles findet auch in der virtuellen Welt statt.
Wir machen jetzt unsere Teamsitzungen über Zoom, wo es natürlich schön ist, sich zu sehen wieder. Aber es ist doch was anderes, wenn man sich persönlich trifft und persönlich austauscht. Aber es ist, also wir haben auch Supervision jetzt über Zoom, um so ein bisschen den Alltag möglich zu machen, was aber natürlich sehr schwierig ist, weil es einen Unterschied macht, ob ich jemanden persönlich treffe oder nicht.
Was wünschen Sie sich für obdachlose Menschen?
Ich glaube, es wäre schön, einfach, dass die Informationen bei uns anlangen, wo sind die Obdachlosen, und dass man einfach das Verständnis entgegenbringt, dass sie halt im öffentlichen Raum sein müssen, weil sie einfach kein Dach über dem Kopf haben und eben aus den verschiedensten Gründen das halt auch nicht annehmen können. Die Obdachlosen können sich quasi nicht aussuchen, mit wem sie in einem Notquartier sind. Und das macht es natürlich schwieriger. Und darum ziehen es etliche Menschen vor, weiterhin auf der Straße zu bleiben.
Die Caritas benötigt dringend Spenden, um die laufende Akuthilfe weiter aufrechterhalten zu können. In den Notquartieren, bei den Lebensmittelnotausgaben, beim Streetwork auf der Straße. Denn auch jetzt brauchen die Menschen Schlafsäcke. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.caritas.at/corona-nothilfe.
Geschlossene Theater, Clubs und Kabarets. Und keine Auftritte mehr, wie es aussieht, bis in den späten Sommer hinein. Kabarettisten und Kunstschaffende tun sich in der Corona-Krise besonders schwer. Der österreichische Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmregisseur Josef Harder hat sich schon vor der Krise vorgenommen, das erste Halbjahr 2020 als Auszeit zum Schreiben zu nehmen. Glück im Unglück sozusagen. Aber auch sein Alltag hat sich durch den Lockdown verändert und er kennt die Schwierigkeiten seiner Zunft nur zu gut. Über Kunst und Kultur in Zeiten von Corona spricht er mit meinem Kollegen Thomas Winkelmüller.
Sie haben in einem Interview mit News gesagt, dass die ideale Zeit für Sie angebrochen ist. Sie seien sowieso gern daheim und würden aktuell ein neues Soloprogramm schreiben. Was bekommen Sie denn jetzt von der aktuellen Situation Ihrer Zunft mit? Sie haben in einem Interview mit News gesagt, dass die ideale Zeit für Sie angebrochen ist. Sie seien sowieso gern daheim und würden aktuell ein neues Soloprogramm schreiben. Was bekommen Sie denn jetzt von der aktuellen Situation Ihrer Zunft mit?
Ich kriege natürlich schon rundherum mit, sowohl von den Theater als auch von den Kolleginnen und Kollegen und auch von den Techniker und so weiter, dass überhaupt nicht lustig ist derzeit für unseren ganzen Kulturkomplex, einfach weil wir die sind, von denen klar ist, wir kommen am spätesten dran, aus dem schlichten Grund heraus, dass einfach nirgends so viele Leute so eng beisammen sind wie bei Kulturveranstaltungen. Das bedeutet für uns, dass wir keine klaren Regelungen kriegen zurzeit, weil die Politiker ihre Entscheidungen erst treffen wollen, wenn sie wissen, wie jetzt die Lockerungen funktionieren und so. Das heißt, wir sind da auf Blindflug ein bisschen. Und es gibt allein vom Theater, bei dem ich jetzt 2 Vorstellungen verschoben habe auf August, die aber wahrscheinlich wieder verschoben werden, beim Stadtsaal in Wien, gibt es also 2 Monate, wo man nicht weiß, was tut man jetzt mit denen. Gibt man das Geld zurück oder versucht man eventuell im Juli, August so Open-Air-mäßig was zu probieren, weil offenbar es so ist, dass man immer mehr zur Auffassung kommt, dass das Virus an der frischen Luft weit nicht so gefährlich ist wie in geschlossenen Räumen. Also ich kriege das alles rundherum mit. Ich bin nur eben in einer luxuriösen Position, weil ich mir tatsächlich freigenommen habe, auch halbes Jahr, fürs Schreiben.
Und wie gehen Sie selbst mit der für Sie etwas angenehmeren Lage um?
Ich gehe damit so um, so wie mit einer normalen Schreibzeit, nämlich, dass man heute halt selbst strukturieren muss. Was mir sehr fehlt, ist, dass ich ganz gern am Anfang, am Vormittag immer ins Kaffeehaus gegangen bin und habe damit meinen ersten Kaffee festgelegt, jetzt fange ich an zu arbeiten und mache mir Notizen in ein Schreibbuch, bevor ich mich zum Computer setze. Dieses Ritual habe ich jetzt. In der Wohnung muss ich das jetzt machen halt. An 2 verschiedenen Tischen immerhin.
Jetzt geht es vielen anderen Kunstschaffenden nicht so gut wie Ihnen. Wie geht es denn den anderen, vielleicht nicht so bekannten Satirikern, Schauspielern und Kabarettisten des Landes?
Ich kriege mit von den Kolleginnen und Kollegen, dass viele eben Frühjahrstournee geplant haben. Ich kenne junge Kabarettisten, die haben ihr erstes wirklich erfolgreiches Programm jetzt heraus, haben gute Kritiken gehabt, können es nicht spielen. Ich kenne viele von denen, die jetzt nicht direkt eine Kriegskasse haben, sondern die einfach jetzt nicht wissen, wie sie über den Sommer kommen. Und das Ganze gibt es 1:1 auch bei den Managern, bei denen, die irgendwie als Ein-Mann-Personen das Booking machen für einen Künstler, und dasselbe höre ich von den Tontechnikern und von den Theatern, die entweder gerade neu renoviert haben und Schulden haben oder nicht wissen, wie sie ihre Mitarbeiter halten. Also es ist ringsherum, es ist keine gute Stimmung.
Für FM4 haben Sie Camus die Pest gegen freiwillige Spende gelesen. Das Geld geht an Kundschaffende, die Unterstützung ja wirklich dringend brauchen, weil die Staatshilfe bei einigen nur bedingt gut ankommt. Das gefährdet die Kulturszene des Landes, vor allem Theaterclubs und alle, die darin arbeiten. Wie schätzen Sie eigentlich die Zukunft der Szene nach dem Shutdown ein?
Ich denke mir, dass es lange dauern wird, um Normalität herzustellen, und dass wir Kabarettisten noch irgendwie uns leichter vielleicht tun mit dieser komischen Zwischenform, die jetzt irgendwann losgeht, wenn wir Publikum haben, das mit Masken da sitzt und eventuell nur jeden zweiten Platz besetzt halten und wir selber mit einem Gesichtsschutz auftreten, dann können wir immer nur eine lustige Nummer drüber machen und machen ein paar Witze drüber und dann ist es vergessen und die Leute haben sich daran gewöhnt. Ich glaube, die wirkliche Herausforderung liegt bei den Theatern, bei den freien Gruppen, überall dort, wo es darum geht, eigentlich auch zwischen Schauspielern eine körperliche Nähe darzustellen. Dort wird es besonders schwierig werden, normale Inszenierungen oder künstlerisch verantwortbare Inszenierungen hinzukriegen.
Nagt die soziale Distanz eigentlich an ihrer Kreativität?
Es rufen immer öfter Kollegen an und sagen, ja, wir wohnen nicht so weit auseinander, gehen wir in dem und dem Park spazieren. Also es ist schon ein echtes Bedürfnis, da man merkt so, am Anfang haben viele Künstler es noch begriffen als eine Chance, in einen kreativen Flow zu kommen. Und jetzt merken sie, also so ganz ohne sozialen Kontakt haut es mit der Kreativität auch nicht so ganz gut hin. Also mit der Zeit wäre ich langsamer und schreibe immer weniger, weil mir schon der Austausch fehlt und das einfach rausgehen können, wohin gehen kann.
Wird Corona in der nahen Zukunft den Humor dann thematisch dominieren oder wird man über andere Sachen lachen können?
Es kommt sehr darauf an, wie lang die Krise dauert und welche Folgen sie hinterlässt. Es kann sein, dass bald die Folgen der Krankheit dominierender sind als die Krankheit selber. Wenn wir Glück haben, kommen wir überall mit einem blauen Auge davon, bei der Pandemie und mit der Wirtschaft. Wenn wir Pech haben, hängen wir jahrelang dran. Also das hängt von so vielen Faktoren ab. Grundsätzlich ist im Kabarett so, dass man halt einerseits Witze macht über die aktuelle Situation oder über das, was die Gesellschaft mit ihr macht. Man geht sozusagen ohnehin einen Schritt weiter und hat das irgendwie verarbeitet. Darum glaube ich, es wird immer ein Thema sein, es wird sehr lange ein Thema sein, wie weit man noch vorgeht, auch nur zur Bühnenkante, ja, beim Spielen. Man muss ja eigentlich jetzt 3-4 Meter mindestens von der ersten Reihe weg sein. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in kleinen Kabaretttheatern eben wir mit Gesichtsschutz auftreten müssen. Es wird ein Virus als Thema immer da sein für längere Zeit, leider.
Das heißt, man kann keine Grimassen mehr schneiden, oder?
Ja, Kabarettisten, die Grimassen schneiden, sind eh schlecht. Es ist gut, wenn die eine Maske haben und es wird ein bisschen unterbunden.
Warum kompensieren Menschen Tragödien eigentlich mit Schmäh?
Ich denke, dass Humor eine uralte Kulturtechnik ist, um einen augenblicklichen, sehr unangenehmen Zustand auszuhalten. Ist, glaube ich, was Urmenschliches. Das ist so dem Menschen angeboren, seit er reden kann, macht er, glaube ich, solche Dinge. Ich weiß jetzt nicht, ob Tiere Witze machen untereinander. Es würde mich nicht überraschen, wenn in 10 Jahren herauskommt, dass auch Menschen offen irgendwie in gewisser Weise miteinander scherzen. Wir kommen ja immer mehr drauf, dass sie ihre Filme kennen, was wir glauben. Aber derzeit muss man sagen, es ist eine wirklich menschliche Eigenschaft, die der Mensch sich erworben hat.
Wo ist denn die Grenze beim Humor? Wie weit darf man zum Beispiel beim Thema Corona gehen, das ja Millionen Menschen in Armut stürzt und vielen das Leben kostet?
Die kann man jetzt nicht festlegen, so wie eine Gebietsgrenze, sondern die Grenze ist, dass man damit irgendwie umgeht, in einer Art und Weise, die klug ist oder die erhellend ist. Also man kann ganz arge Sachen machen, die auch Geschmacksgrenzen verletzen, wenn sie wahr sind, wenn sie erhellend sind, wenn sie auch den großen Schmerz zeigen drüber, wie schlimm es bestellt ist mit der Welt, dann darf man, finde ich, zu den ärgsten Dingen greifen. Habe ich nicht erfunden. Also es gibt so einen schönen Aufsatz von Kurt Tucholsky, was Satire darf. Die Zusammenfassung ist circa, wenn sie es gescheit macht, darf sie alles.
Machen Sie alles?
Wenn ich hier und da gescheit bin, schon. Manchmal schaffe ich es halt nicht. Dann kann ich nicht alles machen.
Was vielleicht nicht jeder weiß, sie wären ja eigentlich Lehrer geworden, haben sich dann aber für die Künstlerkarriere entschieden. Versuchen sie Menschen mit ihrem Humor zu bilden?
Ich versuche eher die Gesellschaft irgendwie zu sehen und dann das, was ich mir denke über die Gesellschaft, ist dann Ausdruck auch in den Programmen. Nicht als Antwort so sehr, sondern eher als Fragestellung. Es ist ein bisschen so, dass ich gesellschaftliche Zustände durchaus auch drastisch auf den Punkt bringe und aber keine Antworten gebe. Das ist, glaube ich, so meine Technik.
Risikopatienten im nächsten Umkreis haben Sie keine, haben Sie zumindest in einem Interview gesagt, aber haben Sie Angst, sich anzustecken?
Angst nicht. Ich bin so in einer sehr latenten und nicht übertriebenen Art hypochondrisch veranlagt. Das äußert sich so, dass ich medizinisch sehr interessiert bin. Das heißt, immer wenn es irgendwelche Krankheiten gibt oder generell bei medizinischen Dingen, würde ich immer sofort alles wissen und würde die Symptome sofort erkennen. Und ich habe zum Beispiel so eine kleine Allergie immer und jetzt schaut man natürlich viel mehr auf die Lunge und jeder kleine Huster wird kritisch hinterfragt. Dann denkt man sich, na, es ist eh nur Allergie, ich rieche noch alles, ich habe kein Fieber. Also es ist keine Angst, es ist eher interessierte medizinische Beobachtung des eigenen Körpers und große Angst habe ich nicht. Eigentlich nur deswegen, weil ich kreislaufmäßig eigentlich ziemlich gut beieinander bin und mir denke, es gibt so viele Menschen, die wirklich Sorgen haben müssen und auf die man wirklich aufpassen muss. Ich würde mich da nicht so wichtig nehmen.
Leidet der Humor eigentlich auch unter Corona oder wird er besser?
Der Humor ist, glaube ich, immer gleich oder auch die Satire ist immer gleich gut. Es gibt allerdings schon Anzeichen dafür, dass in so Krisenzeiten die Satire besonders gut werden kann, weil wir sehr berühmte Werke kennen. In den ärgsten Zeiten sind schon sehr gute Sachen geschrieben worden. Ich glaube, ganz große Weltliteratur ist immer in so Übergangszeiten, in brüchigen Zeiten geschrieben worden.
Bedeutet das, wir dürfen mit Ihrem neuen Programm auf Weltliteratur hoffen?
Ja, wäre schön so, aber ich fürchte nein.
Haben Sie zum Abschluss eigentlich vielleicht noch einen guten Corona-Schmäh parat?
Oi, Corona-Witz. Also den ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich mich nicht mehr auskenne bei diesen ganzen Lockerungen, ist immer noch Hände waschen oder darf man schon wieder duschen. Aber er ist nicht besonders gut.
Muss man fairerweise sagen, leider nicht. Aber, aber der Versuch zählt, würde ich sagen. Sie genau. Haben Zeit fürs Programm. Dann sage ich auf jeden Fall danke.
Das war Radio Werklang für heute. Die Bewerbungsfrist für den studienbegleitenden KMA-Kurs Berufsjournalist läuft noch bis zum 25. Mai 2020. Nähere Informationen finden Sie unter www.kma.at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.